Ja, wenn wir bei meinen Eltern zu Besuch sind und dort übernachten, dann freue ich mich, wenn ich am Frühstückstisch die Zeitung lesen kann. So wie früher, nicht mit dem Smartphone oder Tablet. Das hat für mich als Boomer natürlich auch mit Nostalgie zu tun. Das ist dann in der Nähe von Northeim, circa 75 Kilometer von hier, die HNA, die Niedersächsisch-Hessische Allgemeine. Richtig zum Anfassen. Und es ist schon ein bisschen her, da las ich in dieser Zeitung einen Artikel, den ich euch nun vorlesen möchte, weil er mir bei der Vorbereitung meiner Predigt in den Sinn kam. Überschrieben ist er mit Nickerchen in der Wache, Gericht verurteilte Soldaten aus Schwarzenborn. Wegen gemeinschaftlicher Wachverfehlung sind vor dem Jugendgericht am Amtsgericht in Dreiser zwei 20- und 21-jährige Soldaten zu einer Geldbuße von 2.300 Euro verurteilt worden. Die beiden in Schwarzenborn stationierten Soldaten, das ist in Nordhessen, hatten sich während eines Wachdienstes Ende Januar schlafen gelegt. Die Angeklagten waren nicht vorbestraft und folgeständig. Kleinlaut und zerknirscht saßen die beiden im Dienste der Bundeswehr stehenden Soldaten nebeneinander im Gerichtssaal. Wir waren im Wachdienst und hatten Streifendienst, erklärte der 20-Jährige. Wir wollten nicht schlafen. Wir sind in die Unterkunft, um uns aufzuwärmen. Dabei sind wir eingenickt. Von Seiten der Bundeswehr seien sie bereits mit einer Geldstrafe und zusätzlichen Wachdiensten belegt worden.
Nicht so schnell,
dankeschön, berichtete sein Kollege. Als Zeuge war ein 34-jähriger Soldat aus Schwarzenborn geladen. Der Wachhabende habe ihn morgens gegen 3 Uhr angerufen und ihn darüber unterrichtet, dass die Angeklagten während ihrer Wache nicht per Funk zu erreichen seien, sagte der Zeuge. Daraufhin sei er den Streifenweg der beiden Soldaten abgefahren, um sich nach dem Verbleib zu erkundigen. Auf ihrem Rückweg zum Wachlokal seien sie ihm entgegengekommen. Zuerst hätten sie ihr Nickerchen nicht eingestehen wollen, es dann aber doch eingeräumt. Der Zeuge bezeichnete das Verhalten der Angeklagten als Dummheit, die sich seiner Ansicht nach jedoch nicht negativ auf die Moral der Truppe ausgewirkt habe. Sie waren ja keine Anfänger mehr. Wenn man beim Bund Wachdienst schiebt, weiß man doch, was das heißt, sagte der Richter. Für alle, die einmal bei der Bundeswehr gewesen seien, sei es klar, dass die Verfehlung der beiden eine der schlimmsten Dinge sei, die man machen könne. Das war eine große Eselei, die sie gemacht haben, sagte der Richter. Ähnlich sah es der Staatsanwalt, ihre Pflichten seien beiden Soldaten bekannt gewesen. Wie die Jugendgerichtshilfe sprachen sich sowohl Staatsanwalt als auch Richter für eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht aus. Das Verhalten der beiden jungen Soldaten beim Wachdienst weise eine gewisse Unreife auf. Ja, das ist der Artikel. Mir ist er deswegen so in Erinnerung geblieben, weil als ich den las, so als ehemaliger Westberliner, ich habe nie eine Kaserne von innen gesehen, ich war überrascht, wie schlimm aus der Sicht der Bundeswehr die Sache mit dem Einschlafen bewertet wird. Beim näheren Nachdenken dann natürlich nicht. Was wäre, wenn im Angriffsfall der Wachdienst die Attacke des Feindes verschlafen würde? Aber ich selbst konnte mit den beiden jungen Männern mitfühlen. Ich bin auch einmal in unpassenden Situationen eingeschlafen. Einmal im Rahmen eines Überlebenstrainings als Co-Leiter. Und habe nun gelernt, diese Verfehlung der beiden ist eine der schlimmsten Dinge, die man bei der Bundeswehr machen könnte. Ja, und so gesehen sind die beiden jungen Männer recht glimpflich davongekommen. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die beiden Ukrainer oder Russen gewesen wären. Und wenn wir in Richtung Vergangenheit zurückblicken, dann waren die Vorgesetzten in früheren Zeiten sicherlich auch nicht verständnisvoller. Auch schon in der römischen Armee zur Zeit Jesu. Ein römischer Soldat, der beim Dienst einschlief, musste damit rechnen, dafür hingerichtet zu werden. Besonders in Judäa, wo hinter jedem Stein ein Widerstandskämpfer lauern konnte. Wie kann es sein, dass die Soldaten dann freiwillig bereit sind, sich dieses Vergehen zu bezichtigen, obwohl sie nicht geschlafen haben? Das erklärt der heutige Predigttext, Matthäus 28, die Verse 1 bis 15. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dieses Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Ja, lange sieht es gut aus für die Mächtigen, das jüdische Establishment zusammen mit der Staatsmacht Roms. Vollzug der Hinrichtung gemeldet, Delinquent Jesus von N. Tod, unumkehrbare Desintegration des Herz-Kreislauf-Systems und des zentralen Nervensystems. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in Auftrag in Form eines XXL-Rollsteins vor dem Grab, extra schwere Ausführung und Sonderbewachung durch die Eliteeinheit der ruhmreichen 10. Römischen Legion. Was soll da noch passieren? Das Ding ist durch. Und das denken auch die Frauen, nur eben aus der Perspektive der Verlierer, wie beim Fußballspiel, wenn es kurz vor Schluss 1:6 steht. Die glauben nicht daran, dass Jesus auferstehen wird. Die Frauen gehen zum Grab, weil sie dort trauern wollen. So wie bis heute Menschen zum Grab gehen, Blumen draufstellen, Unkraut weghaken, gießen und so weiter. Die Frauen haben aufgegeben und für sie geht es nur noch darum, die Hoffnung, die Jesus in ihnen auch geweckt hatte, den Glauben, den sie gehabt hatten, die Liebe, die er ihnen gepredigt hatte, auch zu Grabe zu tragen. Damals hat man natürlich keine Blumen gehabt, das ist die Erinnerung, die sie zu Grabe tragen. Vorbei ist vorbei, das Leben geht weiter. Und sie wollen Jesus nun einen festen Platz im eigenen Gedächtnis zuweisen, nicht mehr von ihm in der Gegenwart sprechen, nicht mehr erwarten, dass er in jedem Augenblick zur Tür reinkommt. Auf der einen Seite also die römischen, schwer bewaffneten Soldaten, auf der anderen Seite die krassen Außenseiter, die Frauen, die sich schon längst aufgegeben haben. Gleich werden sich ihre Wege kreuzen. Und es ist eigentlich klar, wie das ausgehen wird. Die Soldaten werden die Frauen bestenfalls ignorieren, schlimmstenfalls verspotten oder anzügliche Kommentare geben. Aber es kommt dann anders. Erdbebenengel, die Botschaft von der Auferstehung und auf einmal sind es die schwer bewaffneten römischen Soldaten, die wie tot zu Boden gehen. Soldaten, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Bewegung von Jesus endgültig ihr Ende findet, die werden somit zum Zeugen der Auferstehung. Und dem Mächtigen hilft am Ende nur noch eine schlechte Lüge. Wir würden heute sagen Fake News. In unseren Prognosen, Berechnungen und Planungen beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Aber im Grunde machen wir den gleichen Fehler wie die Menschen damals. Egal, ob es nun um die Frauen, die Soldaten oder die jüdische Oberschicht geht. Wir schreiben immer nur die Gegenwart fort. Wir ziehen Linien, die wir von der Vergangenheit aus, von der Gegenwart in die Zukunft ziehen. Und sagen, naja, so wie es früher war und wie es heute ist und so wird es dann halt weitergehen. Womit wir nicht rechnen, ist, dass Gott eingreifen könnte. So wie er es hier in der Geschichte tut. Gott greift heute immer wieder ein, wo Menschen meinen, das letzte Wort behalten zu können. Das ist darum auch heute eine sehr gefährliche Sache, ohne Argumente, nur unter Berufung auf die eigene Autorität und Macht irgendwie Basta zu sagen. Aber der Bericht, den wir hier vor uns haben, ist natürlich mehr als einfach nur eine Erzählung davon, dass Gott eingreift. Die Auferstehung, das ist der Höhepunkt der Zeit Jesu hier auf dieser Erde. Der endgültige Sieg über den Tod. Das unübersehbare Zeichen für uns, dass Gott uns die Hand reicht, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens. Jesus lebt. Er ist stärker als der Tod und das nicht einfach für sich selbst, zu seinem Privatvergnügen, sondern gerade für uns. Und das ist Ostern. Denn auch für uns hat der Tod, auch über uns hat der Tod nicht das letzte Wort. Und als Beleg dafür haben wir die Bibel, das Neue Testament und insbesondere auch, sage ich mal, die Auferstehungsberichte sowie unseren Predigttext mit dem definitiv gesicherten Zeugnis, dass das Grab am Ostermorgen leer ist. Und so wie der Engel den schweren Stein vom Grab wegwälzt, mit dem eigentlich der Tod besiegelt werden sollte, haben auch unsere menschlichen Einwände keinen Bestand. Denn die Frage ist ja, wie soll sonst das leere Grab zustande gekommen sein, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Und selbst wenn wir jetzt mal diese römischen Soldaten außen vor lassen, die sind mit Sicherheit nicht eingeschlafen. Wenn es ein Komplott der Römer oder der Juden gewesen wäre, dann hätte man doch irgendwann nach Pfingsten den toten Jesus vorzeigen können. Und die Jünger wären doch sicherlich nicht für Jesus als Märtyrer in den Tod gegangen, wenn sie den toten Jesus weggenommen hätten. Die hätten gesagt, Augenblick mal, ich möchte noch was sagen. Grabräuber, die hätten nicht die kostbaren Leinentücher liegen lassen. Und wir wissen, Jesus war mit Sicherheit nicht nur scheintot. Das Johannesevangelium bezeugt seinen Tod medizinisch. Also das, er wird beschrieben und das wissen wir. Das ist also die Trennung des Blutes in seine Bestandteile. Das passiert beim Tod. Und abgesehen davon, selbst wenn Jesus die Behandlung, das Foltern und das Tragen des Kreuzes und das Hängen am Kreuzes überstanden hätte, der hätte den Stein nicht selbst wegrollen können. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und bis heute findet diese Art von Begegnungen mit dem Auferstandenen statt, oft in vergleichbaren Situationen. Dass Menschen entweder, so wie die Frauen, aus ihrer Perspektivlosigkeit herausgerissen werden. Oder so wie die Wächter erleben, dass ihnen aus einer Position der Macht und Autorität der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil sich ihnen der Auferstandene in den Weg stellt. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Ob du, so wie die Frauen, innerlich schon längst an einem ganz bestimmten Punkt kapituliert hast. Oder ob du dich gegen jede Vernunft in deinem Leben auf deine Autorität berufst. Bist du heute Morgen bei den Frauen oder bei den Soldaten zu finden? Oder irgendwo dazwischen? Irgendwo hast du deine Position in der Sichtweite des Grabes. Du merkst, wie um dich herum alles auf irgendeine Art und Weise in Bewegung kommt, das Erdbeben. Und jetzt kommt es darauf an, zu wem hältst du dich? Zu den Soldaten oder zu den Frauen? Für die Soldaten bleibt der Engel nur einer, der sie zu Boden wirft. Und am Ende profitieren sie ja noch davon, zumindest finanziell. Was soll da so eine kleine Lüge, die sowieso keiner glauben wird? Sie werden es vermutlich nicht merken, welche Chance ihnen da entgangen ist, indem sie einfach da geblieben sind, wo sie standen. Indem sie einfach bei allem mitmachen, was die anderen machen. Nur dadurch verpassen die Soldaten das Entscheidende, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Überlegt mal, was ist das für eine Tragik? Sie sind Zeugen der Auferstehung und bleiben auf der Seite der Soldaten. Die freuen sich nicht auf die Auferstehung, sondern die freuen sich über das Geld, mit dem sie bestochen werden. Und was echte Freude heißt, das merken wir, wenn wir uns ansehen, wie es den Frauen ergeht. Die Frauen erfahren den Zuspruch, das fürchte dich nicht. Und das fürchte dich nicht, das können wir heute ja auch gut gebrauchen. Das gibt ja heute auch noch ausreichend Anlässe, die uns Angst machen. Also jetzt derzeit, die Preise steigen. Die Frage, reicht das Geld? Die Sorge um die Menschen, die uns wichtig sind. Die Angst vor der Zukunft. Angst vor Einsamkeit im Alter. Prüfungsängste. Ich kann ja noch weitermachen. Und unsere Ängste, die reden wir uns ja nicht nur ein. Und es gibt in unserer Lebensrealität genug Dinge, die zum Fürchten sind. Und darum brauchen wir auch diesen Zuspruch, wie ihn die Frauen in der Ostergeschichte erfahren. Fürchtet euch nicht. Und dieser Satz ist es, der die Frauen aus ihrer Trauer herausreißt. Das können wir in Vers 8 feststellen. Da heißt es, und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkündigen. Und das ist wichtig, dass sie losgehen. Also es ist ja so eigentlich, da ist ein Engel, also da könnte man auch noch bleiben. Aber sie gehen los und das ist gut, denn was passiert? Vers 9, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Wenn ich losgehe, wenn ich dem Wort eines Boten, den Gott zu mir geschickt hat, folge, wenn ich dem Wort, das Gott in mein Leben hineinspricht, wenn ich dem gehorsam bin, dann wird sich mir der Auferstandene offenbaren. So wie er sich hier den Frauen offenbart. Und er wird mir das fürchte dich nicht, das mir vorher Menschen zugesprochen haben, das wird er mir nochmal selbst persönlich bestätigen. Vielleicht wird das nicht ganz so eindrucksvoll sein. Vielleicht erkenne ich Jesus nicht sofort, halte ihn zuerst für den Friedhofsgärtner, so wie es dann Maria Magdalena im Johannesevangelium passieren wird. Aber irgendwann werde ich merken, dass Jesus zu mir kommt. In meinem wackeligen, verzagten Neuanfang. Das Muster, das im Text beschrieben wird, das ist das gleiche wie bei mir heute. Die Frauen, die sind ja von dem Ablauf der Ereignisse der Passion gefangen genommen. Also ganz am Anfang haben sie noch erlebt, Jesus marschiert in Jerusalem ein, ihm wird zugejubelt, denn das kapieren die ja nicht. Dann hängt er auf einmal plötzlich am Kreuz, dann liegt er tot im Grab von Josef von Arimathea. Dabei, das ist halt das, was die Frauen wahrnehmen, aber Jesus hatte doch oft genug von der Notwendigkeit des Leidens und des Sterbens gesprochen. Ebenso, er hatte den Jüngern die Auferstehung angekündigt. Und der Engel sagt es ja auch, er sagt ja, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Tja, wir sagen, ja, die Frauen, die hätten es ja wissen können. Ja. Aber wie sieht's bei uns heute aus? Wir haben es ja sogar nicht nur irgendwie zugesagt, sondern wir haben es schwarz auf weiß in der Bibel. Aber wie oft passiert es, dass sich ein bestimmter Vers erst nach Jahren des Bibellesens erschließt? Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir immer drüber weggelesen. Wie viele Worte der Bibel hast du schon ignoriert bzw. vergessen? Bei wie vielen Predigten, die ich gehört habe, wusste ich schon beim Mittagstisch nicht mehr den Predigttext. Wie viele vom Heiligen Geist gewirkten Worte der Orientierung habe ich auch ignoriert. Und ich merke, ich bin heute kein Deut besser als die Frauen damals. Weil im Gegenteil, die gehen wenigstens los, nachdem der Engel sich ihnen zeigt. Gott will uns heute ebenso wie die Frauen ansprechen, durch sein Wort, durch die Bibel. Und geben wir ihm doch eine Chance und fangen an, in ihr zu lesen und dann zu hören und loszugehen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir losgehen, dass es uns dann auch ebenso gehen wird wie den Frauen, nämlich dass sich uns der Auferstandene zeigen wird. Ja, am Anfang ist es so, Jesus ist noch im Grab, der ist noch weg und dann auf einmal steht er vor ihnen. Und diese Erfahrung werden wir auch immer machen. Dass wenn wir einen Schritt des Glaubens gehen und vielleicht noch mit Zittern, Zagen, voller Zweifel, dann auf einmal merken, dass halt Jesus selbst da ist. Und Gott wünscht sich, dass wir diesen Schritt machen. Er wünscht sich, dass wir ihm gehorsam sind. Und wir mögen denken, ja, das ist zu viel, das ist zu schwierig, wie soll ich losgehen? Jesus ist dort tot, tot ist tot. Aber dann gehen wir los und dann zeigt sich uns der Auferstandene und dann geht es wie von selbst. Jesus ist bei uns und darauf kommt es an. Ich fasse zusammen. Irgendwo in der Nähe des Grabes stehen wir heute Morgen. Entweder bei den Frauen oder bei den römischen Wächtern oder irgendwo dazwischen. Die Auferstehung mit ihren Begleitumständen ist für uns Mahnung und Hoffnung. Es ist die Mahnung, nicht auf die bloße Macht zu setzen, die wir in bestimmten Situationen haben. Je intensiver wir versuchen, andere Menschen oder auch Gott zum Schweigen zu bringen, desto deutlicher wird sich Gott zeigen und uns überwältigen. Und zugleich Auferstehung, das heißt Hoffnung. Gott sieht uns in unserer Verzweiflung, in unserer Selbstisolation. Und er ist in der Lage, uns da rauszuholen und uns in ausweglosen Situationen eine neue Perspektive zu geben. Das wird er tun, er hat es versprochen. Gott handelt heute, Gott spricht auch heute. Jesus zeigt sich auch heute und steht uns bei. Amen.